Bevor es mit der heutigen Folge von Mörderische Heimat losgeht, noch eine kleine Info für die Nachbarschaft. Für alle, die keine Tickets mehr für die ausverkauften Live-Shows im Januar bekommen haben, gibt's gute Neuigkeiten. Am Samstag, den 18. Juli 2026, bringen Zeno, Shaggy und Lisa wieder ihr alljährliches Sommerspecial auf die Bühne der Orangerie Fulda. Mit im Gepäck der Podcast-Live-Show befinden sich wie immer zwei echte Kriminalfälle zum Thema Sommer, Urlaub und Reisen. Sichert euch jetzt euer Ticket für das Mörderische Heimat-Sommer-Special 2026. Karten gibt's bei allen bekannten Vorverkaufsstellen und unter kreuz.com. Mörderische Heimat. Der Kriminalpodcast mit echten Fällen aus deiner Region wird präsentiert von der Stadt Fulda und Rhönsprudel. Der Genuss reiner Natur aus den Tiefen des Biosphärenreservats.
Hallo und willkommen zur Folge 82 von Mörderische Heimat, deinem True-Crime-Podcast mit echten Fällen aus deiner Region. Wir befinden uns mitten in Staffel 14, in dem es um Kriminalfälle aus Baden-Württemberg geht. Mein Name ist Zeno Diegelmann und mir gegenüber sitzt heute wieder meine Kollegin Lisa Cardinale.
Auch von meiner Seite herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und danke auch dafür, dass ihr uns so nettes Feedback schreibt. Teilt das doch gerne auch auf den Streaming-Diensten. Das würde uns sehr freuen und hilft uns auch tatsächlich, um ja für alle gut sichtbar zu sein und auffindbar zu sein.
Genau, ihr habt uns in den deutschen True-Crime-Charts auch schon bis in die Top 10 geschossen. Das wissen wir sehr zu schätzen. Vielen Dank. Also genau wie Lisa gesagt hat, hinterlasst doch gerne ein paar nette Worte oder einen Daumen hoch. Davon können wir in den aktuellen Zeiten ja nie genug haben.
Ja, wohl wahr.
Lisa, du hast italienische Wurzeln, daher auch dein wunderbarer Nachname. Wie sieht es bei dir mit Kenntnissen rund um die Mafia eigentlich aus?
Nee. Also da zum Glück sehr schlecht. Also klar kenne ich natürlich die bekannten Geschichten und Filme, aber direkt hatte ich noch keinen Kontakt mit irgendwie organisierter Kriminalität oder so. Wobei Mafia ja auch nur der Überbegriff für italienische Bandenkriminalität ist, soweit ich das weiß.
Ja, das stimmt. Die einzelnen Unterteilungen richten sich nach den Regionen, ne, wo die Banden herstammen, also die Camorra aus Neapel oder die Cosa Nostra in Sizilien.
Die 'Ndrangheta, wo kommt die her?
Ich glaube Kalabrien oder so, aber da kann ich auch falsch liegen.
Aber dann frage ich dich mal, ob du die Sacra Corona Unita kennst.
Nee, die kenne ich nicht.
Also so heißt die Organisation, die in Apulien ihr Unwesen treibt. Also der Region, wo ein Teil meiner Familie herstammt, die gibt's aber erst seit den 80er Jahren.
Deine Familie oder jetzt die? Egal, aber was heißt das denn übersetzt, diese Sacra Corona Unita oder wie das heißt?
Heilige Vereinigte Krone. Also nicht, weil mein Italienisch so gut ist, sondern weil ich darüber mal was gelesen habe. Dieser religiöse Name kommt daher, weil die Mitglieder einen Treueeid schwören müssen und viel mit religiösen Symbolen aus der katholischen Kirche gearbeitet wird. Also neue Mitglieder werden getauft und es gibt einen Rosenkranz und irgendwas ist da auch noch mit einem blutigen Dolch beim Aufnahmeritual, aber das bekomme ich nicht mehr so richtig zusammen.
Ja, das erklärt dann auch dein Interesse an True Crime vielleicht. Und falls du oder ihr jetzt denkt, dass es heute um die Mafia gehen wird, dann muss ich euch enttäuschen, das wird es nicht. Aber die Mafia hat oft eine bestimmte Art genutzt, um ihre Widersacher verschwinden zu lassen.
Na, jetzt bin ich gespannt.
Ja, ich sage nur Beton. Die Mafia hat viele ihrer Opfer teilweise oder komplett in Beton versenkt, sodass man sie nicht wiederfinden konnte. Mal in einem Fundament für ein Haus, mal im Meer versenkt, sowas. Ne?
Ja, also die berühmten Betonschuhe, die jedem passen.
Richtig, genau. Da spricht die Apulierin aus dir. Ja, exakt. Und eben dieser Art, sich seines Opfers zu entledigen, bedient sich auch unser heutiger Täter. Oder besser gesagt, unsere heutigen Täter. Denn es sind mehrere. Und die Tat vor allen Dingen, aber das Motiv sind wirklich erschreckend, ja, und auch dramatisch, denn es hätte niemals dazu kommen dürfen. Zu Beginn steht eine Lüge.
Im August 2007 birgt die Polizei bei Polchingen mehrere mit Zement gefüllte Pflanzenkübel aus dem Neckar. Die anschließende kriminaltechnische Untersuchung birgt Gewissheit. Man findet abgetrennte Leichenteile in den Kübeln. Passen sie zu einem jungen Mann, der seit einigen Tagen vermisst wird? Die Ermittlungen bringen eine erschreckende Geschichte ans Licht. Eine Geschichte voller enthemmter Gewalt und krankhafter Obsessionen.
Das klingt schon mal wahnsinnig spannend, aber auch, wie Philipp es schon sagte, erschreckend. Du hast mir dieses Mal keine großen Infos zu dem Fall gegeben, vor allen Dingen keine Details, also werde ich heute viele Fragen stellen.
Ja, und das ist auch gut so, denn zu diesem Fall wird jeder von uns Fragen haben, selbst wenn man ihn bereits kennt.
Na dann leg mal los. Die Pflanzenkübel werden bei Plochingen geborgen. Wo befinden wir uns, für alle, die nicht aus Baden-Württemberg kommen?
Plochingen liegt im Landkreis Esslingen, südöstlich von Stuttgart. Aber dieser Ort wird in unserem Fall eigentlich fast gar keine große Rolle spielen. Er ist lediglich der Fundort der Leichenteile.
Okay.
Wir gehen lieber ein paar Kilometer weiter nach Rommelshausen. Das liegt etwas nördlich von Plochingen, circa 20 Kilometer davon entfernt. Rommelshausen ist ein Teil der Gemeinde Kernen im Remstal. Ein schöner Ort vor den Toren Stuttgarts, unweit von Bad Cannstatt. Das kennen einige von euch sicherlich von den Cannstätter Vasen.
Ist sowas wie das Oktoberfest, ne? Also nur eben in Stuttgart.
Ja, genau, richtig. Wir sind dort in Rommelshausen, weil hier vor gut einer Woche, am 21. August, ein junger Mann nicht nach Hause gekommen ist.
Okay, wir ahnen schon, wo er wieder auftauchen wird, nämlich dort im Fluss bei Plochingen.
Das weiß man zunächst nicht. Ich würde gerne zunächst auf den jungen Mann erstmal eingehen. Das scheint nämlich ein sehr cooler Typ zu sein. Total beliebt bei allen und weder die Eltern noch seine Freunde können sich erklären, warum er nicht nach Hause gekommen ist.
Haben wir einen Namen?
Klar, der junge Mann heißt Yvon Schneider. Er ist 19 Jahre jung, ist 1,85 Meter groß und hat eine sportliche Figur. Und Yvon geht auf das Wagenburg-Gymnasium in Stuttgart. Und das aus gutem Grund, denn das Wagenburg-Gymnasium bietet ein bilinguales Abitur an, Deutsch und Französisch.
Und du hast seinen Namen schon französisch ausgesprochen. Yvon, nicht Ivan. Ist er denn Franzose?
Ja, Yvons Familie stammt aus dem Elsass. Sein Vater Pierre arbeitet am Institut Saint-André in, jetzt weiß ich nicht, wie es ausgesprochen wird, Gernay oder sowas, Cernay, als Musiktherapeut. Cernay, glaube ich. Ich hoffe, ich spreche das, ja, wie gesagt, einigermaßen richtig aus. Bitte kein Hate dafür. Ich kann leider überhaupt kein Französisch.
Also klingt gut für mich, ich kann das auch nicht. Also Cernay. Sagen wir einfach mehr Cernay. Okay, Cernay. Ja.
Jedenfalls lernt sein Vater in den 80ern dort die Heilerzieherin Fabienne kennen. Die beiden heiraten 1986 und bekommen ein Jahr später einen kleinen Jungen, nämlich Yvon. 1990 gehen die Schneiders dann nach Deutschland. Der Vater hat ein Jobangebot von der Diakonie in Stetten bekommen.
Und Stetten liegt auch bei Stuttgart?
Stetten liegt auch dort im Remstal. Also Rommelshausen, Stetten, das liegt alles nah beieinander.
Okay.
Jedenfalls zieht die Familie dorthin. Im gleichen Jahr gibt es erneut Nachwuchs, diesmal ein Mädchen mit dem schönen Namen Camille. Und 3 Jahre später ein weiterer Junge namens Pierre Emmanuel. Wir widmen uns aber weiter dem Yvon. Das ist ein richtig quirliger, cleverer Junge. Der kommt auch schnell zurecht und findet auch schnell viele Freunde.
Das ist ja bei Kindern oft so, ne, dass sie eben deutlich schneller Anbindung finden als Erwachsene.
Und so ist das hier auch. Yvon geht in den Sportverein und spielt beim TV Stetten Handball. Eine Liebe, die ihn fortan immer begleiten wird.
Er ist also talentiert.
Absolut, ja. Später wird er von seinen Mannschaftskollegen den Spitznamen Zauberlehrling bekommen, weil er ein richtig guter Handballer ist. Er trägt auch die 10 in seiner Mannschaft. Du weißt, was das bedeutet?
Nee, nicht wirklich.
Die 10 trägt oft der Spielmacher. Also beim Fußball ist das auch eine Nummer mit großer Bedeutung.
Ah, okay. Wieder was gelernt.
Ja. Der Vater kauft 2001 aber einen Bauernhof im Elsass und pendelt fortan immer zu seinem Job nach Stetten. Bald darauf zieht die Familie wieder ins Elsass und Yvon geht wieder dort zur Schule. Er will dort später auf ein Sportgymnasium wechseln, Sportmarketing studieren und an seiner Profi-Handballkarriere arbeiten. Mhm. Doch kurz vor der Aufnahmeprüfung verletzt er sich und der Traum platzt. Vielleicht wäre alles ganz anders gekommen. Ich kürze das Ganze jetzt etwas ab. Die Familie zieht 2004 dann doch wieder nach Baden-Württemberg, weil die Pendelei doch zu anstrengend wurde. Und Yvonne kommt aufs Wagen-Gymnasium in Stuttgart.
Wegen dem zweisprachigen Abitur, was man da machen kann.
Genau. Yvonne besucht dort die 12. Klasse und nebenbei jobbt er als Pförtner bei der Diakonie, um sich seinen Führerschein finanzieren zu können.
Dann lass uns doch mal zum Tag seines Verschwindens kommen.
Das ist ein Dienstag. Dienstag, der 21. August 2007. Yvonne kommt gegen 21 Uhr vom Training nach Hause. Nur seine Schwester Camille ist zu Hause, denn die Eltern und der kleine Bruder sind ins Elsass gefahren. Es sind Schulferien.
Die beiden verstehen sich aber gut, Yvonne und Camille.
Ja, sehr gut sogar. Mhm. Insgesamt findet man immer wieder Aussagen, wonach die Familie wirklich sehr intakt war und eine sehr angenehme Stimmung unter allen herrschte.
Okay, wir haben 21 Uhr. Yvonne ist zu Hause. Was passiert dann?
Er sagt seiner Schwester, dass er nochmals los müsse. Er hat einen Anruf erhalten. Dann klingelt es an der Tür und er verlässt das Zuhause ebenso schnell, wie er wieder fast gekommen ist.
Aber wer klingelt, weiß die Schwester nicht?
Nein, ihr fällt nur auf, dass er seinen Geldbeutel nicht mitnimmt. Sie geht also davon aus, dass er nicht lange wegbleiben kann.
Doch da täuscht sie sich.
Allerdings, am nächsten Morgen erscheint Yvonne nicht zu seinem Ferienjob als Pförtner bei der Diakonie. Also ruft man bei seinen Eltern an und fragt, wo er denn bleibe.
Und die Eltern machen sich wahrscheinlich sofort Sorgen.
Klar. Ja. Er ist eigentlich total zuverlässig und verantwortungsbewusst. Auch mit Terminen nimmt er es genau. Er trainiert sogar eine Mädchenhandballmannschaft. Er weiß also, was Zuverlässigkeit und Verlässlichkeit bedeutet.
Was machen Sie mit der Info?
Die Eltern fahren sofort zurück. Und da auch Camille keine Ahnung hat, wo ihr Bruder geblieben ist, stellen sie schließlich eine Vermisstenanzeige.
Du hast ja auch gesagt, dass er seinen Geldbeutel zu Hause liegen gelassen hat. Das macht man ja auch nicht, wenn man vorhat, länger wegzubleiben.
Eben, genau. Ja.
Hat man denn eine Vermutung oder gibt es eine Spur?
Zunächst gar nichts davon. Yvonne bleibt einfach verschwunden. Aber am 27. August, also 6 Tage nach seinem Verschwinden, geht ein Anruf bei der Polizei in Stuttgart ein. Eine Frau meldet sich dort und berichtet, dass irgendwas im Mietshaus, in dem sie wohne, nicht stimmen würde.
Was meint sie?
Sie berichtet von einem bestialischen Gestank. Gerade so, als ob etwas verwesen würde.
Oh Gott. Und die Polizei geht dem auch nach.
Ja, die Beamten fahren dorthin und klingeln an der Tür einer Souterrain-Wohnung, aus dem der Gestank zu kommen scheint. Doch niemand öffnet die Tür. Also zieht man die Feuerwehr hinzu und die öffnet dann auch die Tür.
Jetzt bin ich gespannt. Was findet man dort vor?
Nichts und doch sehr viel.
Hä?
Ja. Naja, zunächst einmal ist niemand zu Hause. Die Wohnung sieht aber total dreckig aus und nicht normaler Hausdreck und unordentlich, sondern es sieht eher aus wie eine Baustelle.
Eine Baustelle.
Es liegen leere Zementsäcke herum. Dazu ist der ganze Boden eingesaut. Es liegen Zementreste herum und einige Werkzeuge. Eine Axt, ein Hammer. Und eine Flex.
Oh Gott. Ja, und da wir schon wissen, was die Polizei später finden wird, ahne ich schon, was hier passiert ist.
Damit liegst du nicht verkehrt, zumal man auch Blutreste vorfindet. Doch die könnten ja noch von einem Tier stammen. Doch man weiß es nicht genau. Noch ist man allerdings erstmal zurückhaltend.
Wie geht man denn dann vor?
Ja, klassische Polizeiarbeit, würde ich sagen. Man befragt die anderen Mieter im Haus und versucht, die Mieterin der Wohnung ausfindig zu machen, die dort wohnt. Während man das alles in die Wege leitet, untersucht man natürlich auch das gefundene Blut und stellt fest, dass es sich tatsächlich um menschliches Blut handelt.
Aber mit Yvonne bringt man es noch nicht zusammen.
Das geht jetzt alles Schritt für Schritt. Man geht die Vermisstenanzeigen durch. 2 Personen werden zum damaligen Zeitpunkt in der Region vermisst.
Wer denn noch?
Ein weiterer Mann aus der Region, der taucht aber kurz darauf wieder auf, also widmet man sich der 2. als vermisst gemeldeten Person.
Yvonne Schneider.
Ja. Mhm. Schließlich macht man auch die Mieterin der Wohnung endlich ausfindig und die gibt an, dass sie die Wohnung 2 Bekannten überlassen hatte, da sie die letzten Tage gar nicht zu Hause war.
Stimmt das denn oder hängt sie da irgendwie mit drin?
Das weiß ich gar nicht, inwieweit sie die beiden Personen tatsächlich kannte oder nicht kannte. Das ist jetzt nicht aus den Akten hervorgegangen oder den Zeitungsberichten. Jedenfalls gibt sie die Namen der beiden Personen der Polizei weiter.
Nimmt die die beiden direkt fest?
Nö. Bisher hat man ja nicht mal eine Gewissheit, dass es sich um Gewaltverbrechen handelt. Es gibt zwar Hinweise, aber mehr auch nicht.
Hm. Und man weiß auch noch nicht mit Sicherheit, dass es etwas mit Yvonne Schneider zu tun hat.
Richtig, das weiß man nicht. Was man aber immerhin nun weiß, sind zwei Namen. Man fährt zu der Adresse von dem einen Mann namens Dennis E., ein 18-Jähriger aus Bad Cannstatt. Der ist aber zunächst nicht zu Hause. Am Vormittag trudelt er dann schließlich ein in Begleitung seiner Freundin. Und bei der Überprüfung der Personalien fällt den Ermittlern direkt etwas auf. Diese Freundin, die wohnt keine 200 Meter entfernt von dem verschwundenen Yvonne Schneider.
Hm. Kannten die sich also?
Jetzt, liebe Lisa, jetzt beginnt die eigentliche Geschichte dieses Falls.
Ja, okay, dann leg mal los.
Also zunächst ist es nur ein Verdachtsmoment und man nimmt die beiden mit zu einer Aussage aufs Revier. Am nächsten Tag, also am Mittwoch, den 29. August, gibt es dann ein Teilgeständnis.
Das ging aber dann doch recht schnell, oder?
Wobei sich Dennis E. in Schweigen hüllt, was genau passiert ist. Immerhin führt er die Beamten aber zu dem Ort, an dem man die Leichenteile in den Neckar geworfen hat.
Dort an dieser Brücke in Plochingen, das, was Sie von Philipp gehört haben.
Ja, also zunächst führt Dennis die Polizei an einen anderen Ort bei Esslingen. Doch dann nennt er den richtigen Ort und trotz schwieriger Bedingungen aufgrund von der starken Strömung des Neckars findet man die Pflanzenkübel im Wasser und kann sie an die Oberfläche bringen.
Und das sind auch die Überreste von Yvonne?
Ja.
Ah. Na, zumindest wissen wir, was mit Yvonne passiert ist. Wobei wir eigentlich noch gar nichts wissen. Was ist denn nun wirklich passiert?
Okay, damit müssen wir uns Dennis und seine Freundin genauer anschauen, sonst glaubt man das alles nicht.
Okay, leg los.
Dennis ist, wie gesagt, 18 Jahre alt, in Deutschland geboren, aber er hat die türkische Staatsbürgerschaft. Sein Vater ist Türke, seine Mutter Kroatin. Schon im Kindergarten ist er auffällig, er wird gewalttätig gegenüber anderen Kindern. Und das setzt sich auch in seinem weiteren Leben fort. Mal schlägt er seine Mutter, mal zeigt er einer Mitschülerin Snuff-Videos. Kennst du, oder?
Snuff-Videos, also Filme, in denen Menschen vermeintlich getötet werden.
Genau. Mhm. Also jeder, der den Film 8mm noch nicht kennt, unbedingt mal anschauen. Jedenfalls hat er einer Mitschülerin so einen Film gezeigt, wie dort ein Mann enthauptet wird. Dafür wird er für 2 Wochen aus dem Unterricht genommen, aber das bringt alles nichts.
Wir haben es hier also mit einem jungen Mann zu tun, für den Gewalt kein Fremdwort ist. War er denn schon vorbestraft?
Er war wegen einiger Delikte Polizei bekannt, aber soweit ich weiß, war er noch nicht vorbestraft gewesen.
Und seine Eltern, konnten die nichts unternehmen?
Schwierig. Dennis hat den Hauptschulabschluss gemacht und sitzt nun die meiste Zeit zu Hause rum, kifft und lebt so auf Papas Kosten.
Was macht der Vater?
Der hat einen Euroladen in Bad Cannstatt. Also alles Mögliche wird er verkauft, von Elektrogeräten bis Kleidung, und er unterstützt seinen Sohn finanziell.
Wahrscheinlich genau das falsche Signal für seinen Sohn. Also ich meine, klar willst du, dass es deinem Kind gut geht und nicht auf der Straße rumhängt, aber Dennis hätte wahrscheinlich mehr Führung gebraucht.
Möglich, ja. Sein Vater kauft ihm jedenfalls einen Mercedes Coupé, mit dem Dennis dann auf dicke Hose macht. Als er einen Unfall baut, will er, dass seine Mutter die Schuld dann auf sich nimmt. Als die aber ablehnt, schlägt er sie mit einem Elektrokabel.
Die eigene Mutter?
Ja.
Wow. Also Impulskontrolle im Minusbereich und schnell mit Gewalt bei der Hand. Das können wir wohl schon mal festhalten.
Ja, das können wir. Trotzdem bekommt er von seinem Vater danach, ein neues Auto gekauft.
Ja, gratuliere. Ja.
2007, wir sind ein paar Monate vor der Tat, lernt Dennis die 16-jährige Sesen K. kennen. Die beiden werden ein Paar und nun entwickelt Dennis schnell eine krankhafte Eifersucht.
Gefährlich. Das hatten wir schon öfter in unserem Podcast. Krankhafte Eifersucht bei solchen Charakteren führt oft in den Untergang.
Ja, so wird es auch hier enden. Er verlangt von Sesen, dass sie alle männlichen Kontakte aus ihrem Handy löscht. Sesen gehorcht. Das genügt ihm aber nicht. Dennis kauft ihr eine neue SIM-Karte, damit nur noch er ihre Nummer hat.
Ich frage mich, warum Frauen spätestens hier nicht das Weite suchen.
Ja.
Also es ist doch jetzt bereits klar, dass du hier niemals glücklich werden wirst. Also absolute Kontrolle deines Partners, der ständig wissen will, wo du bist und was du machst. Das ist doch kein Umfeld, in dem man sich wohlfühlt. Und dann meist noch hinter der Fassade versteckt, dass man das alles ja nur aus Liebe machen würde. Also absolute Schuldumkehr.
Ja, eigentlich nimmst du jetzt schon die Dinge vorweg, denn genau so läuft's ja auch, ne? Dennis nennt sie auf der einen Seite seine Prinzessin und schenkt ihr Klamotten aus dem Laden seines Vaters.
Aus dem 1-Euro-Laden.
Genau. Und auf der anderen Seite ist er rasend vor Eifersucht, richtig obsessiv. Als er erfährt, dass sie keine Jungfrau mehr ist, packt ihn rasende Wut. Er verlangt von ihr, dass sie ihm nun eine Liste mit allen Männern aufschreibt, mit denen sie was hatte. Er will sie alle umbringen. Und wieder gehorcht Sessen.
Sie schreibt ihm die Namen auf. Eine Todesliste.
Genau das.
Und mit Yvonne hatte sie auch was?
Ja, das ist das Fatale an diesem Fall und der Grund für den Titel der heutigen Folge. Sie schreibt Yvonnes Namen auf, angeblich habe er sie entjungfert. Aber das ist eine glatte Lüge. Die beiden kennen sich gar nicht. Also wahrscheinlich vom Sehen, weil sie in der gleichen Ecke wohnen, aber sie hatten nie was miteinander gehabt. Ja.
Aber warum macht sie das? Also ihr muss doch klar sein, dass sie Yvonne damit ans Messer liefert.
Völlig, ja. Es bleibt unklar. Warum sie ausgerechnet Yvonnes Namen mit aufschreibt, keine Ahnung. Wir können alle nur wild spekulieren.
Also entschuldigen könnte man sagen, weil sie Angst hatte und einfach irgendwelche Namen aufschrieb.
Ja, möglich. Es ist aber auch möglich, dass sie das auf eine perfide Art mit in Kauf genommen hat. Dass sie diesen Liebesbeweis vielleicht sogar ja bewusst einforderte. Aber hier sind wir im Bereich der Spekulation. Wir wissen jedoch, dass sie den Namen definitiv auf diese Liste geschrieben hat. Ja.
Wie viele Namen gab es auf der Liste?
7. 7 Namen hatte Sessin auf diese Liste aufgetragen. Ja.
Und Yvonne war der Erste auf der Liste?
Nein, sein Name stand wohl als Drittes auf der Liste. Dennis hatte zuvor bereits 2 Versuche unternommen, die angeblichen Liebhaber seiner Freundin zu töten. Der Erste hatte Glück, weil er einfach nicht zu Hause war, als Dennis ihn besuchen wollte. Und der Zweite auf der Liste öffnete zwar die Tür und wurde auch zusammengeschlagen, aber dessen Mutter fuhr dazwischen und rettete ihrem Sohn so wahrscheinlich das Leben.
Boah, das gibt's doch nicht. Er wollte den also auch wirklich töten.
Davon muss man zumindest ausgehen, ja. Er wollte ihn wohl mitnehmen und irgendwo seine Tat dann beenden. An dieser Stelle muss man jetzt auch erwähnen, dass Dennis nicht alleine handelte. Er hatte immer einen Kumpel dabei.
Ah, okay.
Ja, Roman K., ein gebürtiger Kasache und Russlanddeutscher. Roman K. ist damals ebenfalls 18 Jahre alt und als Zeitsoldat bei der Bundeswehr tätig. Als er 6 Jahre alt war, wanderte seine Familie mit ihm nach Deutschland aus.
Auch so Familienumstände wie bei Dennis?
Ja, nicht besser. Sein Vater ist alkoholkrank und auch Roman beginnt mit 13 Jahren zu trinken und zu kiffen. Auch er war bereits Polizei bekannt wegen Körperverletzung und Diebstahl.
Ja, und dieser Roman war immer mit dabei.
Ja, irgendwo habe ich zwar mal gelesen, dass er nur mit ist, damit Dennis nichts passiert, aber das kann ich irgendwie nicht glauben. Er hat seinen Kumpel ja weder zurückgehalten noch sonst irgendwie gezügelt. Im Gegenteil, er hat fleißig mitgeprügelt. Aber da kommen wir gleich zu.
Ich würde gern noch mal auf die Freundin von Dennis zu sprechen kommen.
Sessin.
Ja. Was fand sie denn an Dennis? Also außer, dass er ihre Klamotten aus dem 1-Euro-Laden ihres Vaters schenkte. Das meine ich jetzt gar nicht despektierlich, sondern ich versuche zu verstehen, was ein junges Mädchen an so einem Kerl fasziniert, der sie unter Druck setzt und bedroht. Hat er ihr auch Gewalt angedroht oder angetan?
Ich glaube, es gelesen zu haben, aber nagel mich jetzt nicht drauf fest. Was er ihr angetan hat, ist definitiv seelische Gewalt, das steht fest. Denn einmal schafft sie es und macht nur ein paar Tage vor der Tat mit Dennis tatsächlich Schluss. Doch der droht damit, sich selbst umzubringen und sie kehrt dann wieder zu ihm zurück.
Ach Mädel, warum? Das scheint beidseitig eine sehr toxische Beziehung zu sein.
Ich glaube, genau dafür wurde diese Bezeichnung erfunden, toxische Beziehung.
Ja. Stammt sie auch aus schwierigen Verhältnissen?
Doch, sie ist eigentlich eine ganz gute Schülerin gewesen, Notendurchschnitt von 2,7. Aber nachdem sie Dennis kennengelernt hat, beginnt die Abwärtsspirale dann auch bei ihr.
Okay, erzähl mal.
Naja, als Hintergrund vielleicht, also ihre Eltern stammen aus Eritrea. Sie sind vor 27 Jahren nach Deutschland gekommen und leben hier in eher ärmeren Verhältnissen. Liegt aber hauptsächlich daran, dass der Vater arbeitsunfähig ist und die Mutter nur einen kleinen Job ausüben kann.
Was macht sie?
Sie arbeitet halbtags als Reinigungskraft. Als nun dieser Dennis mit seinem Mercedes-Coupé vor der Tür steht und sie auf Händen trägt, ist das für die 16-Jährige vielleicht das erste Mal, dass sie sich gesehen und auch wertgeschätzt fühlt. Es schmeichelt ihr, dass sie so vergöttert wird von einem Mann.
Ja, und die Hände, die sie tragen, ballen sich aber auch schnell zu einer Faust.
Oh, das hast du gut gesagt. Mhm. Aber irgendwie kommt sie da nicht mehr raus, ne? Ich meine, sie ist halt auch erst 16, darf man nicht vergessen. Und wahrscheinlich Hat sie niemanden, mit dem sie sich irgendwie unterhalten kann, dem sie sich anvertrauen kann oder der ihr sagt, was richtig und was falsch ist?
Ja, da magst du recht haben, aber das entschuldigt nicht, dass sie ihrem Freund eine Liste mit Namen übergibt, von der sie weiß, dass dies einer Todesliste gleicht, ne? Oder wusste sie nichts davon?
Das wird nicht explizit erwähnt, aber da wir nun gleich von dem Plan hören werden, bei dem ihr eine entscheidende Rolle zufällt, kann man davon ausgehen, dass sie sehr wohl wusste, was da dann passieren würde.
Ja, dann machen wir doch mal genau dort weiter. Sessen hat Dennis nun diese Liste übergeben. Mhm. Die ersten beiden Attentate sind mehr oder weniger schiefgelaufen und nun steht ja Yvons Name auf der Liste. Was passiert nun?
Ich finde den Begriff Attentat in diesem Zusammenhang tatsächlich ziemlich zutreffend, den du da genannt hast. Denn hier wurde eine Tat geplant, die einzig und allein dazu diente, einen Menschen zu töten. Nicht um an Geld zu gelangen, sondern einfach nur, um diese Person auszulöschen. Ja.
Ja. Wie lautet denn der Plan der drei? Also, das sind doch drei, oder?
Mhm. Ja, genau, genau. Also Dennis, seine Freundin Sessin und Roman, die schmieden einen Plan. Aus den fehlgeschlagenen Versuchen zuvor haben sie gelernt, dass sie ausschließen müssen, dass eine weitere Person anwesend ist oder dass das Opfer eventuell nicht zu Hause ist. Also soll Sessin bei Yvon anrufen und sich mit ihm verabreden.
Sie hat seine Nummer?
Die hat sie wohl. Oder hat sie sich vielleicht besorgt? Das dürfte aber auch kein allzu großes Problem sein. Sie haben sicher über irgendwelche Ecken gemeinsame Bekannte, wenn sie dann im gleichen Bereich wohnen.
Oder so. Über den Handballverein.
Genau, ja. Whatever. Sie ruft ihn also an und zwar aus einer Telefonzelle, was ich schon seltsam finde. Welcher 16-jährige Teenager geht schon in eine Telefonzelle, um jemanden anzurufen?
Ja, höchstens, wenn man nicht will, dass die Nummer zurückverfolgt wird, ne? Was ja auch wieder dafür sprechen würde, dass sie sehr gut wusste, was hier passieren würde.
Richtig. Was sie ihm genau erzählt, wird nie herauskommen, aber angeblich hatte sie ihn gefragt, ob er ihr bei Hausaufgaben helfen könnte. Mehr weiß ich aber nicht.
Okay.
Jedenfalls verabreden sich die beiden. Sessin geht zu der Adresse und klingelt. Yvon kommt heraus und die beiden gehen zu einer nahegelegenen Streuobstwiese.
Da kann man spazieren gehen, ne? Es ist Sommer.
Genau, genau. Yvon denkt sich nichts dabei. Sie gehen durch diese Streuobstwiese, als plötzlich, unvermittelt, zwei Personen vor ihnen stehen.
Dennis und Roman.
Ja. Ohne lange zu zögern, schlägt Dennis mit einem Baseballschläger auf Yvon ein. Und was jetzt folgt, kann man nur als Gewaltexzess bezeichnen. Die beiden Männer prügeln und treten auf den 19-Jährigen ein, der völlig überrascht, ob dieser Gewaltexplosion ist. Schläge und Tritte gegen Kopf, Körper und die Genitalien.
Furchtbar. Wir wissen ja, dass er sportlich und gut trainiert war, aber gegen die Übermacht und den Überraschungseffekt konnte er wohl nichts ausrichten.
Keine Chance, keine Chance. Dennis springt mit beiden Beinen auf sein Gesicht und auf seinen Oberkörper. Und jetzt kommt ein weiteres verstörendes Detail, denn Dennis läuft immer wieder dazwischen zu Sessin und sagt ihr, siehst du, was ich für dich tue? Wie ich dich liebe?
Oh. Da wird es mir fast schlecht, ey. Das ist echt schwer zu ertragen.
Er küsst sie, dann geht er wieder zu dem bereits halbtoten Yvon und tritt weiter auf ihn ein. Immer weiter entlädt sich die Gewalt von Dennis und Roman, bis Yvon sich nicht mehr bewegt. Sie haben den jungen Mann vor ihren Augen zu Tode geprügelt. Lisa, zu unserem heutigen Partner, der Rhöner Botschaft, haben wir hier eine ganz besondere Verbindung.
Ja, aber willst du nicht erstmal erklären, was die Rhöner Botschaft überhaupt ist? Denn trotz dem Begriff Botschaft ist es alles andere als eine Behörde.
Oh ja, allerdings. Ne? Die Rhöner Botschaft ist, ja, man kann sagen, ein echtes Leuchtfeuer der Rhön. Es ist Hotel, Restaurant, Wohlfühloase und Lieblingsort in einem. Denn die Rhöner Botschaft liegt nicht nur im Herzen der Rhön, es berührt auch die Herzen seiner Gäste.
Oh, das hast du schön gesagt. Aber es stimmt wirklich. Die Rhöner Botschaft liegt im thüringischen Dermbach und ist ein absoluter Tipp von uns für euch. Zum Beispiel gibt es dort im Haus ein Restaurant, Björns Ochs. Eines der wenigen Sterne-Restaurants in ganz Thüringen. Ein Mini-Restaurant mit 5 Tischen, das euch mit regionalen Zutaten einen Mix aus Tradition und Innovation bietet.
Aber das ist natürlich längst nicht alles. Es gibt nämlich auch den Sachsenhof, ein sehr cooles Hotel mit ganz wunderbaren Zimmern, erstklassigem Wellnessangebot und dem legendären Brettchenfrühstück. Ihr könnt aus einer ganzen Reihe von Arrangements das Paket wählen, das euch am ehesten zusagt, um mal dem stressigen Alltag, ja, so ein bisschen zu entfliehen.
Ja, und wir durften da auch etwas dazu beitragen, denn du, Zeno, hast etwas Wunderbares geschrieben, und zwar Kurzgeschichten, die allesamt in diesem Hotel spielen, und ich durfte sie als quasi Mini-Hörbuch einsprechen. Und das Ganze können die Gäste vor Ort nun exklusiv auf ihren Zimmern in den dortigen Audiotheken hören.
Ja, allein dafür lohnt es sich doch schon zu übernachten, oder?
Auf jeden Fall.
Finde ich auch. Aber nicht nur deswegen empfehlen wir euch einen Besuch in der Röner Botschaft in Dernbach. Ich muss nochmal auf das Essen zurückkommen. Leute, das Essen ist wirklich einzigartig. Neben dem von Lisa genannten Sterne-Restaurant, wo euch ein kreatives 8-Gänge-Menü erwartet, gibt es auch noch das Restaurant Wohnzimmer. Und ich kann euch das nur wärmstens ans Herz legen. Ich durfte dort schon mal essen. Es ist der Hammer. Mein Favorit ist der Kloß mit Soße. Und das, ach, nee, egal. Es ist alles fantastisch.
Okay, ist angekommen. Wohlfühlen und genießen. Ja, wenn ihr auch so ins Schwärmen geraten wollt wie Zeno, dann haben wir jetzt was für euch. Denn exklusiv für die Hörerinnen und Hörer, für die Nachbarschaft von Mörderische Heimat, haben wir einen Rabattcode. Mit dem Code Nachbarschaft15 bekommt ihr 15% Nachlass auf eure Übernachtungsbuchung.
Kein Spaß, macht das. Ihr werdet begeistert sein. Es gibt dort noch ganz viele andere Dinge natürlich zu erleben. Von Sternenwanderung im Biosphärenreservat bis zum Rhön-Retreat, um Kraft zu tanken. Aber schaut einfach mal selbst auf die Homepage, kostet ja nichts.
Um euren Code Nachbarschaft15 einzulösen, geht ihr einfach auf röner-botschaft.de, Rhön mit OE, und bucht euch eure Auszeit. Den Code könnt ihr dann am Ende der Buchung mit angeben. Die Gastgeber Björn und seine Frau Michelle freuen sich auf euch. Wir wünschen euch schon jetzt eine gute Zeit und viel Spaß in der Röner Botschaft.
Und guten Appetit.
Mir brennt tatsächlich noch eine Frage auf den Nägeln, wie sie auf dieses Ding mit dem Betonierten gekommen sind, also mit dem Einbetonieren. Mhm. War das von Anfang an geplant oder?
Ja, wahrscheinlich nicht. Man darf an dieser Stelle auch ruhig erwähnen, dass Dennis auch kein geistiger Überflieger ist, möchte ich jetzt mal sagen. Er verfügt über einen IQ von gerade mal knapp über 70. Das ist eher unterdurchschnittlich. Das ist genau der Schwellenwert, wo man über eine geistige Behinderung spricht. Also ich habe mal nachgeschaut, zwischen 50 und 69 spricht man von leichter Intelligenzminderung, wie es so schön heißt. Die Menschen können zwar oft arbeiten und soziale Beziehungen führen, aber sie benötigen zum Beispiel eine angepasste Schulbildung.
Die Dennis nicht erhalten hat.
Richtig. Was die Tat aber keinesfalls erklären soll, er kann sehr wohl also von Recht und Unrecht unterscheiden.
Wie ist das denn jetzt mit dem Einzementieren? Also machen Sie das vor Ort oder wie kommen Sie darauf?
Also sie fahren mit der Leiche dann erstmal im Auto nach Bad Cannstatt in eine Lagerhalle, in der Dennis Vater einen Raum angemietet hat. Dann geht's erstmal nach Hause und sie schauen ganz in Ruhe erstmal einen Film.
Als wäre nichts gewesen.
Ja. Erst am nächsten Tag, wir sind jetzt am 22. August, kümmern sie sich um dieses Problem, wie man die Leiche jetzt beseitigen könnte. Sie fragen einen Bekannten. Der Mann heißt Cayetan M., ist 23 und Dennis schaut ein wenig zu ihm auf und vertraut ihm. Cayetan ist gebürtiger Pole und ein Drogendealer. Auch er stammt aus zerrütteten Familienverhältnissen. Er gibt den drei den Tipp, dass man die Leiche zerteilen soll, danach die Leichenteile in mit Zement gefüllte Blumentöpfe zu packen und alles zusammen dann im Neckar zu versenken.
Und das machen sie dann auch?
Naja, es gibt ein Problem, ne? Denn wo soll man die Leiche zerteilen? Auch das spricht dafür, dass sie sich darüber vorab keine Gedanken gemacht haben, denn jetzt fällt ihnen nur die Bekannte aus dem Stuttgarter Stadtteil Gablenberg ein.
Die dann sagt, dass sie keine Ahnung davon hatte, was die Männer in ihrer Wohnung gemacht haben.
Yep. Dass sie das nicht wusste, halte ich auch eher für unwahrscheinlich, aber das klammern wir jetzt mal aus.
Okay.
Zusammen mit Cayetan M. machen sie sich nun daran, also die Leiche zu zerteilen.
In der Mietswohnung der Freundin.
Ja.
Aber das bekommen doch die anderen Mieter mit, wenn da plötzlich wildfremde Menschen in der Wohnung ein- und ausgehen und Krach machen und da Zementsäcke reinschleppen.
Ja, aber erstmal anscheinend nicht. Also Yvonnes Körper wird in 14 Einzelteile zerlegt. Dann kaufen sie im Baumarkt 5 Blumenkübel und befüllen diese dann mit Zement. Den Torso bekommen sie da aber nicht rein. Also packen sie ihn in eine Mülltonne und füllen auch diese Mülltonne mit Zement.
Okay.
Ja, dann merken sie aber, dass die Tonne dadurch viel zu schwer ist und sie nicht mehr transportieren können.
Und jetzt?
Jetzt flexen sie die Mülltonne wieder auf und den Zemente und alles. Den Torso müssen sie anderweitig loswerden. Ja, dann fahren sie raus aus der Stadt und verscharren ihn in einem Wald bei Groß Botwa. Hier hilft ihnen übrigens der Vater von Dennis.
Ach, der hängt jetzt auch mit drin?
Anscheinend mittlerweile ja.
Also alle helfen mit, den Scheiß, den Dennis verbockt hat, zu verschleiern. Ja. Die Freundin, der Vater, die Kumpels. Also, ja, es ist echt unfassbar.
Ja, jetzt begehen die Mörder und Helfer allerdings einen Fehler. Nachdem sie den Torso entsorgt haben und auch die Leichenteile in die Kübel gefüllt und mit Zement ausgegossen haben und alles im Neckar entsorgt haben, räumen sie nicht auf, sondern sie lassen alles stehen und liegen.
Die hauen einfach aus der Wohnung ab.
Genau. Keine Ahnung, ob sie nochmal zurückkommen wollen, aber erstmal lassen sie alles stehen und liegen. Und wir denken daran, es ist August, es ist Hochsommer, es ist warm.
Und es beginnt aus der Wohnung zu stinken.
Richtig. Also ruft dann diese Nachbarin schließlich bei der Polizei an und ja gut, den Rest, den kennen wir.
Das heißt, wenn sie nicht so faul gewesen wären oder die Nachbarin nicht die Polizei informiert hätte, wären sie vielleicht damit durchgekommen.
Vielleicht, ja. Aber jetzt sitzen sie in Untersuchungshaft. Man hat die Leichenteile von Yvonne gefunden, womit die Familie nun von Yvonne zumindest traurige Gewissheit hat. Und im Prozess kommen dann die ganzen grausigen Details ans Tageslicht, die wir schon gehört haben.
Ja, dann schauen wir uns doch mal den Prozess an. Also was tut sich da?
Zunächst einmal hält der Vater am Ende des Prozesses ein herzergreifendes Plädoyer, also der Vater von Yvonne. Und zwar gänzlich ohne darin irgendwas zu fordern oder laut zu werden. Er sagt, man habe Vertrauen in die deutsche Justiz, dass sie das richtige Urteil fällen wird.
Bevor du jetzt zum Urteil kommst, hätte ich noch eine Frage. Du sagtest ja, dass er einen geringen IQ hat. Öffnet das nicht das Tor der Verteidigung, um auf verminderte Schuldfähigkeit zu plädieren?
Lisa, du Justizexpertin. Das hat sich das Gericht sicher auch vorher überlegt und hat mehrere Gutachten erstellen lassen, die besagen, dass Dennis definitiv über wahnhafte Züge und über eine schwere Persönlichkeitsstörung verfügt, aber voll schuldfähig ist. Die Anklage gibt außerdem zu bedenken, dass hier jegliche Hemmschwellen gefallen seien und ein völliger Verfall unserer gesellschaftlichen Regeln stattgefunden hat.
Aber warte, Dennis ist 18, seine Freundin 16 und sein Kumpel auch 18, richtig? Das heißt, hier greift eh das Jugendgesetz, oder?
Ja, das heißt, die maximal mögliche Strafe beläuft sich auf 10 Jahre. Und genau daran wird sich auch noch eine hitzige Diskussion entzünden, aber erstmal jetzt zum Urteil. Die dritte große Strafkammer Stuttgarts fällt am 5. März 2008 ihr Urteil. Es lautet, alle drei Hauptangeklagten sind schuldig des gemeinschaftlichen Mordes.
Das heißt Dennis, seine Freundin Sessin und Roman.
Genau. Dennis und Roman bekommen die Höchststrafe von 10 Jahren, wobei bei Dennis zusätzlich die Unterbringung in ein psychiatrisches Krankenhaus angeordnet wird. Er kommt in die psychiatrische Anstalt in Wiesloch.
Und Sessin?
Sie erhält 9 Jahre. Cayetan M. wegen Vereitelung einer Straftat 3 Jahre und 3 Monate. Ja. Ja, ich weiß nicht, gute Strafen, schlechte Strafen, da kann man immer drüber streiten. Ja. Teilweise leben die Täter heute unter anderem Namen. Sie haben eine neue Identität erhalten. Und da Dennis nur die türkische Staatsbürgerschaft hatte, wurde er sogar im Mai 2018 in die Türkei abgeschoben.
Ah, schau an. Ja, und du sagst, dass das Urteil aber für Gesprächsstoff sorgt.
Es geht dabei aber vielmehr um die grundsätzliche Frage, ob hier nicht nach Erwachsenenrecht geurteilt werden sollte. Laut Gesetz war das alles korrekt und es wurde ja auch die mögliche Höchststrafe verhängt.
Nach Jugendgesetz.
Nach Jugendrecht, genau. Yvonnes Eltern haben auch eine Initiative dazu gegründet, die sich im Nachhinein damit auseinandersetzt und Unterschriften sammelt, um dies im Gesetz vielleicht jetzt endlich mal zu ändern.
Ja, wer will es ihnen verdenken? Ja. Was machen die Eltern und Geschwister heute?
Das weiß ich nicht ganz genau. Ich weiß nur, dass sie wohl wieder zurück nach Frankreich sind, was ich auch verstehen kann. Da möchte man sicher den größtmöglichen Abstand zugewinnen und nicht in dem Umfeld weiterleben müssen.
Ja, anderes Land, andere Sprache. Ne?
Ja.
Das setzt andere Reize, wenn man auch diese Tat sich ja nie und keinen einzigen Tag vergessen kann.
Nee, das stimmt, das ist klar.
Ja. Ja, vor allen Dingen so eine brutale Ausführung mit dem Beseitigen der Leiche, das ist schon heftig gewesen.
Ja, und diese unglaubliche Unnötigkeit, weißt du? Überleg dir das mal, nur weil Sessin behauptet hat, dass Yvonne sie entjungfert hat. Und auch nicht eingeschritten hat, als Dennis auf den Boden liegenden Yvonne dann losging. Ne? Spätestens da muss sie doch einschreiten und sagen, hey, stopp oder so. Ne?
Ja, das konnte sie nicht mehr. So wie du die Beziehung geschildert hast, war da ja überhaupt keine normale Ebene mehr vorhanden. Also mit Verstand wurde da schon längst nicht mehr agiert. Vielleicht hatte sie auch Angst, dann selbst von ihm umgebracht zu werden.
Wäre auch denkbar.
Hm. Ja. Ach, das ist echt das Wahnsinn. Also da muss ich heute noch ein bisschen drüber nachdenken, was da alles drinsteckt in dem Fall. Nicht nur der Mord und die krasse Art der Beseitigung der Leiche, sondern vor allen Dingen auch, was eine Lüge alles anrichten kann, ne?
Zumindest, wenn deine Partnerschaft in so eine toxische Schieflage gekommen ist und dein Partner so obsessiv ist, ne?
Vielleicht hier auch nochmal der Hinweis, wenn ihr in einer ähnlichen Situation seid, wendet euch an die passenden Stellen, habt keine Angst oder schämt euch nicht. Dort wird euch geholfen. Denn sind wir mal ehrlich, keiner der drei Haupttäter wird ein normales Leben führen können.
Die Dämonen bekommst du nicht mehr in die Flasche zurück.
Nee.
Das ist so, ja.
Wobei, bei Dennis bin ich mir nicht sicher, ob der das Ganze nicht doch irgendwie anders für sich einordnet und bewertet. Da scheint Hopfen und Malz verloren zu sein.
Ja, könntest du leider recht haben. Das ist leider so. Ja, ein interessanter Fall neigt sich hier dem Ende zu, Lisa. Denn damit sind wir durch für heute. Das war Folge 82. In 14 Tagen geht's weiter mit einer neuen Folge von Mörderische Heimat. Deinem Podcast mit echten Fällen.
Aus deiner Region. Wir sagen für heute Tschüss und auf bald, eure Lisa Cardinale
und Zeno Diegelmann.